Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Unterheiden mit Nina Heeremann und mir, Justus Geilhufe. Wir beginnen wieder damit, über die Weiten des Atlantiks miteinander in Kontakt zu stehen. Und das bedeutet für Frau Heeremann nichts anderes als früh, oh Gott, jetzt muss ich noch rechnen, wann sind Sie heute aufgestanden, Frau Heeremann?
Ich stehe immer um 6:30 auf, aber jetzt ist es 7:30.
Ach ja, stimmt, genau. Dann, das ist sehr früh und wir bedanken uns, dass Sie das Opfer auf sich nehmen. ich war jetzt mit der Rechnung falsch. Ich dachte, es wäre tatsächlich noch früher. Aber 6:30 reicht völlig aus und 7:30 vor dem Bildschirm zu sitzen, das ist irgendwie Aufwand genug. Schön, dass wir uns wieder hören. Schön, dass ihr und Sie alle eingeschaltet habt. In Amerika hat das neue Semester begonnen oder sind Sie noch in Vorbereitungen auf das neue akademische Jahr?
Also wir haben heute einen Einkehrtag, deswegen nehmen wir jetzt so früh auf. Und danach geht es ins Schweigen und wir haben alle Fakultät, also alle Professoren und alle Studenten gemeinsam einen Einkehrtag bis heute Abend und morgen früh beginnen die Vorlesungen.
Aha, und der Einkehrtag ist, das ist ja dann eine große Gruppe, die miteinander in die Stille und in die Einkehr geht?
Ja, also locker 100 Leute. Wir haben dieses Jahr 75 Seminaristen und ich glaube, die Fakultät kommt so auf 25 Leute.
Ja.
Und das ist aber nichts Ungewöhnliches, weil er muss hier, also der Priester, der uns predigt, muss jetzt nicht jeden Einzelnen begleiten, sondern er gibt uns halt Vorträge und es sind viele Zeiten der Stille dazwischen und eine gemeinsame Anbetung und Vesper am Ende des Tages.
Und die Zeiten der Stille, die können im eigenen Zimmer, im Garten unterwegs verbracht werden?
Genau, also das Priesterseminar ist riesig, da verlieren wir uns drin. Es hat einen riesigen Garten drumherum, jeder hat sein eigenes Zimmer, jeder hat sein eigenes Büro, es gibt eine riesige Kapelle, es gibt sogar 3 Kapellen, in denen man beten kann, also Platz genug.
Das sind ja fast Großschirmer-Verhältnisse. Wir haben, ich habe gestern einem Journalisten, der da war, unsere in Anführungsstrichen Kapelle gezeigt. Wir haben dieses ganz Besondere, was es sehr selten gibt, dass unser Kirchenbau den ursprünglichen Kirchenbau noch enthält. Also das, was wir ja normalerweise haben, ist, es gab die Kirchengründung, die Kirchweih und dann wurde dieser Raum zu klein und dann wurde in der Regel etwas abgebrochen oder etwas so neu gemacht, dass man von der ursprünglichen Gestalt der Kirche nichts mehr sieht. Und hier in Großschirmer ist das besonders, weil wir eine Kirche haben, die von den Mönchen des Klosters Altzella als südlichste sozusagen Pfarrei gegründet wurde. Also ich müsste das nochmal nachschauen, wie da die Gedankengänge waren, ob die gesagt haben, diese Entfernung schaffen wir, weiß ich nicht, einmal im Monat, um dort die Messe zu feiern. Und die wurde als Wehrturm als Wehrturm gegründet, der genordet war, nicht geostet, sondern genordet war. Und an diesen viereckigen, massiven Turm mit so wirklich 2,5 Meter dicken Mauern ist die gotische Kirche und das, was danach noch kam, tatsächlich gen Osten hin dran gebaut worden. Und das bedeutet, dass die ursprüngliche Kapelle sozusagen bis auf ihre Inneneinrichtung noch vollständig erhalten ist. Also man sieht den Spitzbogen, es gibt den Tabernakel noch, also sozusagen die Nische, in der das Allerheiligste war. Daher kommt jetzt mein Witz, das St. Patrick's Seminary, ne?
Mhm.
Ja, das ist ja fast schon wie ein Großschirmer, dass mehrere Kirchorte an einem Platz sind. Und dann fängt morgen das Semester mit Vorlesungen an.
So ist es.
Ja. Schön. Wann sind Sie zurückgeflogen?
Letzten Sonntag. Also ich bin erstmal nach Chicago geflogen, wo ich eine Konferenz hatte, also ein Treffen, das heißt dann die katholische Catholic Biblical, die Assoziation der katholischen Exegeten Amerikas, die relativ berühmt ist. Dadurch kommen auch viele spanische, polnische, es waren sogar auch einige deutsche Professoren dort.
Ja.
Also es ist letztlich, es gibt sehr viele internationale Bibelkongresse, die total ökumenisch sind. Und das ist eine der wichtigsten katholischen ja, eben wo die Leute aus der ganzen Welt kommen und die ist jedes Jahr woanders in Amerika, mal an der Ostküste, mal an der Westküste, mal im Herzen Amerikas und immer in irgendeiner katholischen Uni und diesmal war es in Chicago.
Loyola.
Loyola, genau so ist es.
Und eine fantastische Uni. Ich habe sie einmal, ein Freund von mir hat, der Jesuit ist, hat dort, oh was, also er hat auf jeden Fall, also nicht Theologie, sondern glaube ich ein Wirtschaftsinformatikstudium dort gemacht und dann habe ich ihn für ein paar Tage in seiner Kommunität besucht und habe die Uni mir angeschaut, ein fantastischer Ort, direkt
am Wasser.
Waterfront Living ist das, also wirklich ganz toll.
Direkt am Michigansee. Und wenn man den sieht, als Deutscher denkt man eigentlich, ist es gar kein See, sondern ein Meer, weil man sieht gar kein Ende.
Ja. Es führte bis dahin, dass wir mal einen Abendspaziergang gemacht haben und sozusagen alle jungen Jesuiten durch Zufall sozusagen nochmal am Strand waren und ich mit meinem Freund eben auch. Und dann wurde ein Gruppenfoto gemacht, was man, also man hat ja andauernd das Handy dabei und dann wurde gesagt, komm, wir machen mal schnell ein Gruppenfoto. Und das turned out, dass es so gut war, dieses Foto, dass es für eine gewisse Zeit auf der offiziellen Homepage ich weiß nicht, der Ordensprovinz oder sogar noch höher angesiedelt war. Und dann irgendwann ein Professor von meiner Jesuitenhochschule, wo ich in München studiert habe, dann irgendwann den Witz machte, Mensch, Justus, dass du so schnell eintrittst, hätten wir alle nicht erwartet. Das war wirklich sehr schön. Ich muss dieses Foto noch mal raussuchen. Das war ein schöner Moment und ist eine schöne Anekdote. Und jetzt sind Sie in Kalifornien zurück.
Ja, da habe ich noch einen Ausflug, da habe ich Freunde am Lake Winnebago besucht, Ja. In Wisconsin und dann bin ich letzten Sonntag hierher gekommen, habe dann 3 Tage lang, das war eigentlich der, ich habe im Witz gesagt, das ist der Höhepunkt meiner exegetischen Karriere oder sagen wir mal der Höhepunkt meiner Predigerkarriere. Ich habe 3 Tage lang 9 Karmelklöstern, also eine Assoziation von 9 Karmelklöstern,
ja.
ein Triduum gegeben, das heißt also ein 3-tägigen Einkehrtag als Vorbereitung auf das Fest Aufnahme Mariens in den Himmel. Und das war für mich deswegen so aufregend, weil normalerweise sieht man Karmelitinnen nie. Also man kann die besuchen und dann sitzt man, die sind ja komplett klausuriert. Das heißt, die haben sich wirklich weggeschlossen, um den Menschen, also um Gott und den Menschen im Gebet zu dienen. Und normalerweise, wenn man die besucht, dann gibt es halt so bestimmte Besuchszeiten und dann sieht man die hinter so einem Gitter. Und das habe ich auch überhaupt nur einmal in meinem Leben gemacht. Und jetzt plötzlich habe ich über Zoom 9 Karmel-Klausuren
sozusagen.
Ja, online. Das war total irre. Aber viel mehr, also ich hatte den Eindruck, ich habe viel mehr davon profitiert als die Schwestern, weil es einfach so unfassbar beeindruckend war.
Ja.
9, also 1 Karmel würde ja schon reichen, um total beeindruckt zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie mal einer kontemplativen Schwester begegnet sind. Ich war tatsächlich bis jetzt nur, glaube ich, 2, maximal 3 Mal im Leben einer in so einer, man kann nicht in diese Klausur rein, da kann nur der Bischof rein. Das nennt man eine päpstliche Klausur. Aber man kann eben von außen die Schwestern im Besuchszimmer treffen. Und ich weiß, als ich das erste Mal so eine Schwester getroffen habe, das war eine Clarissin in Rom, da sieht man so eine Frau, die ihr Leben nur im Gebet verbringt. Die haben ein Leuchten auf dem Gesicht. Das ist wirklich wie Moses, der vom Berg runterkommt. Und so eine Herzensreinheit. Man ist einfach total geflasht, wenn man das Gefühl hat, man trifft einen Engel, aber es ist natürlich ein Mensch, ja. Aber dieses Leuchten Gottes in der Person ist so stark. Und das hatte ich jetzt nicht nur einmal, sondern und nicht nur 12 Frauen in einem Kloster, sondern fast 9 mal 12 über Zoom. Also es war sehr, sehr beeindruckend.
Und alles amerikanische Klöster?
Nein, die waren alle Deutsche. Das hat mich am meisten erstaunt.
Ach, Deutsche?
Ich hatte gar keine Ahnung, dass es so viele Karmel in den deutschsprachigen Ländern gab. Es waren zwei, also ich kriege die nicht alle zusammen, aber es waren 2 österreichische, also Meierling und Graz und dann am Starnberger See, Wemdingen, Essen, Speyer, Hannover, wer hätte das gedacht, und dann einen Ableger von Essen in Lettland. Also Lettland haben die Essener Schwestern eine Ablegerkloster gegründet und die sprechen auch alle Deutsch und das sind deutsche Schwestern zum Großteil.
Hochinteressant.
Und ja, jetzt nicht?
Und jetzt haben sie, es wirkt immer so orchestriert bei uns, aber es ist wirklich einfach ein das Aufeinanderfolgen von Dingen, die schlicht und ergreifend bei uns passieren. Jetzt haben sie schon Aufnahme Mariens in den Himmel und Moses
erwähnt.
Und ich glaube, also ich habe vor der Sendung hatten wir gefühlt 7 Sekunden und ich habe kurz etwas angedeutet, was ich heute erzählen will. Und das hat genau mit diesen beiden Personen zu tun, Mose und Maria. Ich habe in 3 Tagen, heute ist Mittwochnachmittag, am Freitagnachmittag fahre ich mit Familien aus meiner Kirchgemeinde. Mit insgesamt 70 Menschen, also so ungefähr 30 Kinder und so 35 Erwachsene in ein Rüstzeitheim in der fantastischen sächsischen Schweiz. Und wir verbringen 3 Tage sozusagen in Gemeinschaft, im Gebet, im Gottesdienst und eben vor allem mit Bibelarbeit und mit etwas Freizeit natürlich auch. Und das bereite ich gerade vor und wir stellen uns die Frage, welchen Unterschied macht es eigentlich, Christ zu sein? Das fand ich eine hochspannende Frage, die so im Vorbereitungskreis kam, dass ein Vater sagte, wenn er so seine Kinder vor Augen hat oder wenn er auch sein eigenes Leben vor Augen hat, dass es irgendwie eine Frage, die ihn doch am Ende nicht loslässt. Was ist eigentlich das, was den Christen am Ende unterscheidet von denen, die nicht glauben? Und das ist ja bei uns eine relevante Frage, wenn 90% nicht glauben, wenn 90% nicht in der Kirche sind und man merkt, man ist doch an vielen Stellen einfach so eingebunden in diese atheistische Welt, dass man eigentlich wenig Kraft und wenig Mut hat, an bestimmten Stellen auch Dinge nicht so zu tun, wie alle anderen sie tun. Und dass man, dass wirklich viel dazu gehört, das normale alltägliche christliche Leben einfach zu leben, weil einfach man immer der Einzige ist, der das macht. Also bei uns fing jetzt gerade wieder die Konfirmandenzeit an. Ich hatte jetzt das erste Mal wieder meine Konfirmanden oder auch die neuen Konfirmanden da. Und das ist natürlich immer so. Es ist immer ein Kind aus dem Dorf, was zur Konfirmation geht. Mhm. Es ist, also aus jedem Dorf sitzt immer ein Kind da, manchmal 2 Kinder. Wow. Und alle anderen machen natürlich Jugendweihe. Und alle und sozusagen jede, also ne, ich stelle mir dann die Klassen vor, wo dann auch über die Eltern die Jugend, diese Jugendweihevereine in die Schulen kommen oder sozusagen über die Eltern dann den Kontakt aufnehmen und einfach so die Klasse geschlossen zur Jugendweihe geht. Und dann muss so ein 12-Jähriger dann einfach so alleine entscheiden, nein, ich gehe. Nur ich gehe zur Konfirmation. Und da merke ich dann schon, ach, das sind schon. Also wir als Pfarrerskinder kennen natürlich irgendwie diese, also kennen natürlich dieses Gefühl, immer drin, aber gleichzeitig auch draußen zu sein und immer ein Stück weit anders zu sein und anders irgendwie zu leben als der Rest. Aber das ist natürlich für das Klempnerkind, für das Lehrerkind, für das Handwerkerkind, was sonst beim Fußball und so weiter überall ganz normal mit dabei ist, irgendwie schon eine Überwindung. Und da, ich glaube, auf so einem Hintergrund kam dann so die Frage, ja, am Ende, was ist es denn, das Christsein gegenüber sozusagen denen, die keine Christen sind? Und das fand ich so eine spannende Frage, weil ich merkte, die kommt wirklich von Herzen oder die kommt aus einer, ja, wir würden vielleicht sagen, Not heraus. Und dem würde ich gerne stärkend theologisch und seelsorgerlich und als Gemeinde, als Gemeinschaft begegnen. Und dann hatte ich so mich gefragt, wie könnten wir, so ein Wochenende ist ja auch am Ende gar nicht viel Zeit, wie könnten wir uns dem annähern? Und hatte dann die Idee, man könnte eigentlich mit der Wüstenwanderung etwas davon in den Blick nehmen, was das eigentlich heißt, mit Gott unterwegs zu sein, weil es eben nicht, wenn man den Glauben gefunden hat oder ihn hat, mit ihm aufgewachsen ist, bedeutet, dass dann alles gut wird und dass man immer glücklich ist und so weiter, sondern Gott in seinem Leben zu wissen, meint etwas anderes. Und ich überlege, ob wir dann enden mit den Versuchungen, also mit der Versuchung Christi durch den Teufel, wo man ihn in der Wüste auch sieht und eben sieht, wie er dem Teufel und den Versuchungen widersteht. Also so als Idee für dieses Wochenende. Und da habe ich natürlich ganz viele etwas ältere bei mir aus der Gegend haben mich gefragt, ob sich das Buch von Nina Heeremann lohnt. Und ich sagte, ja, selbstverständlich, es ist absolut toll. Wir haben es schon einmal hier erwähnt, aber es ist eben auf Englisch. Und das haben eben viele, die so über 40 hier sind, einfach nicht mehr gelernt. Oder die
Klar,
über 50
die haben Russisch
sind.
Gelernt, gell?
Und dann ist es natürlich noch dazu einfach ein theologisches Buch und manche theologischen Begriffe hat man einfach nicht so parat. Aber ich habe dann mir den Artikel aus A Thirst for the Spirit von Ihnen durchgelesen, was die Überschrift trägt, The Formation of a Prophet for Desert Times. Also ein kleiner Abriss über das Leben und Wirken und das Berufensein von Mose. Und das Schöne ist, und deswegen, das ist sozusagen mein Übergang zum Thema heute, ist, wie sie etwas von dem beschreiben, wie Moses in seine Rolle hineinkommt. Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel auch nochmal die Menschen bei mir in der Gemeinde vor Augen haben, die zum Beispiel noch nicht Christ geworden, die als Kinder und Jugendliche nicht Christen waren und dann erst später Christen geworden sind, weil sie hier getauft worden sind. Da stellen die sich zum Beispiel manchmal die Frage, ja, war denn mein Leben vorher sozusagen nicht gut? Mhm. Oder war sozusagen die Biografie davor wertlos? Und erst in dem Moment, wo ich Jesus gefunden habe, begann sozusagen das sinnvolle Leben. Und sie beschreiben in dem Artikel über Mose auf eine ganz berührende Art und Weise, wie Gott auch das Leben vor der Berufung des Propheten prägt und begleitet und auch so sein lässt, wie es eben ist, damit diese Berufung und damit das Wirken dann ein gutes und kräftiges wird. Das beschreiben sie mit seinem Überleben des Kindsmordes, das beschreiben sie mit seinem Ausgesetztwerden, mit seinem Aufwachsen unter Fremden, wo man sagen könnte, ja, also sozusagen, das war ein Leidensweg und das war ganz schlimm, bis zu dem Moment, wo Gott ihn sich zum Propheten berufen hat. Und sie sagen, ja, das war alles schwer, aber es hatte schon seinen Platz in Gottes Plan. Und es war Teil von Gottes Wirken in dieser Welt, auch wenn die Berufung erst später kam. Ist das richtig?
Komplett so richtig. Ja? Komplett, ja? Ja. Man sieht ja an dieser Biografie, wie notwendig es war, dass der arme Moses am Hof des Pharao unterrichtet wurde in aller Weisheit der Ägypter, nicht? Um später überhaupt mit dem Pharao verhandeln zu können, aber auch um der Gesetzgeber zu werden und der Führer dieses riesigen Volkes. Ja, ja. Und während der arme Moses da als Adoptivkind, als Hebräer unter lauter Ägyptern, da galt ja eigentlich auch gar nichts als Hebräer, gell? Die Ägypter haben die Hebräer verachtet, weil das waren Nomaden, die hatten mit Tieren zu tun und die Ägypter konnten damit nichts anfangen. Also er musste ja am Hof des Pharao wahrscheinlich auch so geschminkt sein, dass gar nicht auffiel, dass er kein Hebräer war. Das kommt in den Disney-Filmen immer so schön rüber und so, nicht? Ja, also kann sich das total gut vorstellen, wie schrecklich das für den Moses als Jugendlicher war, so ein Adoptivkind zu sein, das anders ausschaut wie die anderen, aber zu versucht reinzupassen. Und dann 40, 80 Jahre später stellt sich heraus, dass all das absolut notwendig war als Vorbereitung für die größte aller Berufungen, nämlich der Prophet Gottes zu werden, nachdem außer Jesus Christus kein größerer je dem Volk erstanden ist, wie Deuteronomium 34 sagt, nicht?
Ja, ja.
Aber und so ein Leidensweg dahin.
Ja, und das war einfach sehr erbaulich und sehr, also einfach wirklich auch hochinteressant zu lesen. Ich empfehle das sehr, dass man sich immer wieder auch sogenannte geistliche Literatur sucht. Ich hoffe, ich trete jetzt Ihrem Buch nicht zu nah, aber ich habe es ein Stück weit so verstanden.
Sehr oder geehrt, dass Sie das als geistliche Literatur bezeichnen.
Ich habe es für mich so lesen können. Man braucht Input von außen. Also ich merke das immer wieder, also natürlich, ich habe Theologie studiert und sozusagen seitdem besteht mein Leben daraus, Input von außen zu holen, um sozusagen zu lernen, was es mit dem Philipperbrief und so weiter auf sich hat, damit ich drüber predigen kann. Aber auch der Christ in seinem Alltag, der ist angewiesen darauf, weil er eben Alltagsdinge zu tun hat, dass Menschen, die etwas mehr Zeit mit den Texten oder auch mit Gott verbringen können, ihm immer mal wieder etwas mitgeben, zum Beten, zum Nachdenken, zum Miteinander Gottesdienst feiern, zum sich vertiefen in die Heilige Schrift. Ich habe einen Satz in ihrem Buch gelesen, der ein bisschen zum Ausgangspunkt für die heutige Sendung werden soll. Sie schreiben da, als es um die Berufung des Mose geht, zwei Sätze, die ich auf Englisch vorlese und dann übersetze ich sie, aber das, also das hat meine Aufmerksamkeit gecatcht und bringt uns zurück zu den Trinitatis-Themen. Wir, die Evangelischen, sind immer noch oder gerade erst mittendrin in der Trinitatis-Zeit. Die katholischen Geschwister sind zwischen Aufnahme Mariens in den Himmel und ihrem Geburtstag.
Ja, grob gesagt, also jetzt, während wir aufnehmen, wir sind heute am 20. August, Fest des heiligen Bernhard von Clairvaux,
großer Martin. Ja, genau, stimmt. Ja.
Vor 5 Tagen war das Fest Aufnahme Mariens in den Himmel. In 2 Tagen kommt das Fest Krönung Mariens im Himmel. Ja. Also genau 7 Tage nach der Aufnahme Mariens in den Himmel. Verzeihung, ja, also 7 Tage, vom 15. bis zum 17., 22. Und am 8. September feiern wir die Geburt Mariens. Also wenn diese Sendung hier veröffentlicht wird, dann ist die Krönung Mariens schon vorbei und wir gehen zu auf ihr Geburtsfest.
Und warum ist dann der Marienmonat der Mai?
Ja, sehr gute Frage. Kann man da, darauf habe ich keine Antwort. Ich vermute, dass es einfach in der Volksfrömmigkeit so entstanden ist, weil es so ein schöner Frühlingsmonat ist. Aber ich weiß es wirklich nicht. Es war jetzt absolut geraten.
Ja, okay. Sie schreiben 2 fantastische Sätze in Ihrem Buch. In His Mysterious Design for the Salvation of Humanity, God never acts without involving his people. Just as the incarnation depended on the yes of a young Jewish virgin, so Israel's liberation is now tied to Moses accepting his mission. Also was sie sagen ist, es gibt ein Geheimnis Gottes, in dem er sich dazu entscheidet, die Rettung der Menschheit so zu gestalten, dass Menschen an dieser Rettung beteiligt werden. Und so wie die Fleischwerdung Gottes, wir erinnern uns, wir sind in der Trinitatiszeit, wir haben die christologischen Themen begonnen zu behandeln, und so wie eben die Fleischwerdung Gottes abhängig war von dem Ja einer jungen Jüdin, so ist Israels Befreiung, Israels Auszug aus Ägypten nun ganz eng verbunden damit, dass Moses seine Mission, seine Berufung, seine Sendung annimmt, akzeptiert und ausfüllt. Und das finde ich erstmal einen sehr schönen Gedanken, weil es Mose Rolle und sein heldenhaftes und so weiter Wirken in den Blick nimmt und würdigt. Und gleichzeitig habe ich bei mir, dem evangelischen Christen und Prediger, etwas an Widerstand gemerkt, den ich kundtun will, aber nicht, damit wir jetzt deutlich machen, wo unsere Unterschiede sind, sondern, und das ist ja immer das, was sich bei theologischen Fragen am Ende um was es bei theologischen Fragen am Ende immer geht, um besser zu verstehen, was es mit Jesus Christus und der Erlösung, der Versöhnung der Menschheit mit Gott auf sich hat, was es sozusagen mit dem Evangelium auf sich hat. Sie schreiben, und jetzt müssen Sie nochmal erstmal sagen, ob Sie das so stark meinen, wie ich es verstanden habe, dass Gott sich abhängig macht, anders geht es ja nicht, dass Gott sich abhängig macht davon, dass die junge Maria annimmt, das annimmt, was der Engel ihr verkündet und annimmt und Ja sagt dazu, dass sie den Messias, den Retter der Welt, unter ihrem Herzen trägt und auf die Welt bringt, erzieht und aufzieht und durch das Leben begleitet. Das habe ich so richtig verstanden, nicht?
Ja, das haben Sie so richtig verstanden.
Ja.
Gott ist die absolute Freiheit. Und das Faszinierende an dieser Freiheit, das hat mein Philosophieprofessor immer betont, den hatten Sie nicht mehr, Jörg Splett. Der hat früher auch in der Kolberstraße unterrichtet, aber zu Ihrer Zeit dann schon nur noch in St. Georgen.
Ja, zu meiner nicht mehr, ja.
Nur Freiheit kann Freiheit schaffen. Ja, und Gott hat ja den Menschen absolut frei geschaffen. Und wäre Mariens Ja-Wort nicht absolut frei gewesen, hätte es sich brutal gesprochen um eine Vergewaltigung gehandelt.
Ja, und ich glaube, da sind wir noch völlig beieinander. Ich habe ich merke, dass ich besser verstehen muss, was es damit auf sich hat, dass Gott sich von dem Ja dieser Frau abhängig macht. Ich glaube, ich würde noch genauso mitgehen, dass er sich an vielen Stellen, schauen wir auf das Schicksal Jesu Christi, sozusagen in eine Abhängigkeit begibt. Also der neugeborene Jesus, das Baby Jesus, das Kleinkind Jesus ist abhängig von der Liebe seiner Mutter, ist abhängig von der Zuwendung seiner Eltern und der wohlwollenden, behütenden Begleitung seines näheren Umfelds. Also auch das ist fraglos so. Wir haben ganz viel schon über Hans-Urs von Balthasar in diesem Podcast geredet. Dort spielt dieses, wir sagen Theologumenon, also diese theologische Vorstellung davon, dass Gott sich seiner Kraft auch entäußern kann und seiner Kraft auch entäußern will, um bei den Schwachen, nämlich uns Menschen zu sein, eine ganz große Rolle, und auch für mein Predigen und für mein seelsorgerliches Arbeiten spielt das eine große Rolle. Die Frage, die ich habe, und Sie merken, worauf ich hinaus will, die Frage, die ich habe, ist, inwiefern kann man davon reden, so wie Sie es im Verweis auf Splett gesagt haben, dass dieses Ja der Maria ein ganz und gar freies war, woraus ja die hohe Wertschätzung, die hohe Verehrung Mariens kommt. Das ist meine Frage. Nicht, weil ich sie vorführen will oder weil ich jetzt irgendwas Kritisches sagen will, sondern weil ich glaube, weil das ein ganz wichtiger Teil der Biografie Jesu Christi ist. Es ist ein essentieller Teil des Versöhnungs- und Erlösungshandelns Gottes. Mhm. Das ist der Punkt, wo wie bei Karl Barth die Tangente den Kreis trifft, also wo also Himmel und Erde sich berühren. Das ist Gegenstand großer christologischer Auseinandersetzung im 3. und 4. Jahrhundert. Also einfach eine Möglichkeit auch für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer, tiefer in das Geheimnis Gottes einzusteigen. Inwiefern ist das ein selbstständiges Entscheiden der Maria?
Mhm. Naja, wenn es nicht selbstständig gewesen wäre, dann wäre sie der einzige je von Gott geschaffene Mensch, dessen Freiheit Gott nicht respektiert hätte.
Also, okay. Ja.
Wie wollen Sie es anders formulieren, ohne die Freiheit Mariens aufzuheben?
Was ich sagen will, ist, dass ich glaube, dass alles Gnade ist, und ich habe das Ja der Maria immer so verstanden wie das beispielsweise das Ja der Jünger. Mhm. Also das Ja von Simon, von Andreas und so weiter. Mhm. Das Ja von denen, die beispielsweise eben am See sitzen oder die an der Straße oder so sind und Jesus ihnen begegnet und nichts anderes sagt, als folgt mir nach. Mhm. Und sie stehen auf und folgen ihm nach, wo ich immer sagen würde, das ist nicht der Verdienst, die Leistung, jetzt in unserer evangelischen Terminologie zu bleiben, das Werk des Petrus, sondern wenn Jesus mir gegenübersteht, wenn ich Jesus begegne, dann frage ich mich, ob es die Möglichkeit, sozusagen, ob es für den Petrus, ob es für die Maria die tatsächliche Möglichkeit eines Neins in diesem Moment gibt.
Damit sind wir in den Tiefen der Gnadentheologie.
Ja, genau.
Und da müsste man jetzt zu Augustinus zurückgehen und wahrscheinlich werden wir da nicht zueinander kommen, aber die, also Sie haben natürlich vollkommen recht, Mariens Möglichkeit, Ja zu sagen, ist ein Geschenk der Gnade, genauso wie es das, wie das Ja-Wort aller der Apostel, die Sie gerade aufgezählt haben, unser eigenes Ja-Wort möglich wird durch eine vorauseilende Gnade, die uns da geschenkt ist. Aber katholischerweise sagen wir eben, zwar ist die Möglichkeit, Ja zu sagen, durch Gnade bedingt, aber Gott respektiert unsere Freiheit, dass wir diese Gnade auch zurückweisen können. Ja. Und das sehe ich ja im eigenen Leben, wie oft spüre ich innerlich eigentlich den Anruf des Heiligen Geistes. Also, ich sage es Ihnen, ich gebe es ein ganz konkretes Beispiel aus dem
Bitte,
Leben.
Bitte, ja. Ja, toll.
Ich bete jeden Morgen das wunderschöne Gebet von der heiligen Miriam von Abilene, in dem vorkommt, möge meine Zunge nur dazu dienen, das Gute hervorzuheben. Und dann sitze ich aber in der Fakultät, sitze ich mit meinen Kollegen zusammen und mir fällt eine böse Geschichte ein. Und im Herzen weiß ich, ich habe heute Morgen gebetet, möge meine Zunge nur dazu dienen, das Gute hervorzuheben. Ich spüre die Möglichkeit, den Mund zu halten, aber die Versuchung, diese schöne Geschichte zu erzählen, ist doch zu groß und dann erzähle ich sie doch und ärgere mich hinterher.
Ja.
Da merke ich ganz genau in meinem Herzen den Anruf des Heiligen Geistes, Nina, wachs über dich hinaus, verschluck diese Geschichte. Auf der anderen Seite ist der Reiz jetzt hier eine Geschichte, die nicht erbaulich ist, aber die natürlich spannend ist, zu erzählen, dann größer und ich vertreibe die Gnade, die mir gerade angeboten wird, sie runterzuschlucken.
Ja.
Und das ist jetzt im Kleinen, nicht der Kampf mit der Sünde. Also mit der Kampf mit dem Nein. Und genauso sehen wir ja, ich meine, tragisch oft Menschen mit unglaublich großen Begabungen und also dem Geschenk Gottes. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so oft erleben in Ihrem Umfeld, aber ich habe schon erstaunlich viele Menschen in meinem Umfeld erlebt, die von Gott außergewöhnliche Gnaden bekommen haben und dann sich aber doch gegen ihn entschieden haben.
Ja.
Also wo die Freiheit wirksam bleibt.
Das ist eine hochinteressante Begebenheit. Es gibt immer wieder in den katechetischen Dingen, die wir tun, selten, aber es gibt immer wieder Menschen, die in den Glauben hineingewachsen sind oder die in diese, vielleicht könnte man sagen, in diese Welt des Glaubens hineingewachsen sind. Und man spürt genau, dass sie etwas von dem verstanden haben, was der Kern des christlichen Lebens ist. Und dann gibt es immer mal wieder, aber in so einer erstaunlichen, seltenen Regelmäßigkeit, die Momente, wo Einzelne dann wirklich spürbar eine Entscheidung getroffen haben, dass sie das jetzt doch nicht machen. Also, dass sie jetzt doch wieder sozusagen aus dieser Welt hinausgehen und zurückgehen in das Leben, was sozusagen mit Gott nicht rechnet. Und das ist also sozusagen umgangssprachlich, könnte man sagen, wie verhext. Also das, was es natürlich gibt, sind ganz viele, die ihren ersten Zugang nicht finden. Also die, wo man genau sieht, ja, es sozusagen, sie haben nicht wie Kinder die Milch bekommen, die sie am Anfang brauchen, bis sie dann das Schwarzbrot essen können. Und also wo man merkt, so, dass die stehen einfach in der Ferne und sozusagen da ist ein großer Graben erstmal dazwischen. Aber es gibt eben die, die wirklich über den Graben schon drüber sind und etwas geschafft haben an Weg hinein. Und man dann beobachtet, jetzt haben sie für sich entschieden, sie gehen doch wieder hinaus. Und das also volle Zustimmung, diese, also auch im Angesicht Gottes, so wie sie sagen, der Hof des Heiligen Geistes, also auch im Angesicht Gottes gibt es die Möglichkeit, das zu verweigern. Frag los, ja.
Mhm. Also ja. Zurück auf Ihre sehr theologische Frage in Bezug auf Marie, auf Maria. Ich könnte jetzt noch eine theologische, wie soll man sagen, also zugegeben, es gibt einen Streit unter Theologen, der nicht entschieden ist und der könnte sich auf ihre Seite stellen und der ist folgender. wenn wir absolut, das Tragische an der Erbsünde oder an der Ursünde, an unserer Verfang, in unser hineingeboren werden in eine Menschheitsgeschichte, die mit einem Nein zu Gott begonnen hat oder von ihr gezeichnet ist, die wir alle in unserem Fleisch spüren. Das Tragische daran ist ja, dass wir eben nicht mehr frei sind. Gell? Freiheit heißt ja im Letzten immer fähig zu sein, Ja zu sagen zum Guten. Denn das Böse zu bejahen ist letztlich nicht mehr Freiheit. Damit begibt man sich in die Sklaverei des Bösen. So, also christlich formuliert ist Freiheit die Fähigkeit, immer das Gute bejahen zu können und es zu wollen und zu umarmen. Und der absolut freie Mensch ist der, der eben immer gut Ja zum Guten sagen kann und damit natürlich Ja zu Gott.
Exakt, ja.
Und insofern ist eben, umso näher wir Gott kommen, umso freier werden wir. Jetzt ist das Großartige an Maria, zumindest nach katholischem Verständnis, dass sie um der Menschwerdung Gottes willen von Gott, von aller Sünde bewahrt wurde, im Vorhinein, nicht aus eigenem Verdienst, sondern, das müssen wir mal anders besprechen, als, wir nennen sie die Vorerlöste, also die Gnaden, die Jesus am Kreuz an Erlösungsgnade erworben hat, die werden ihr schon vor ihrer Empfängnis zuteil, damit sie absolut sündenlos vom ersten Augenblick an ihrer Existenz ist und Gott in einem absolut heiligen Tempel empfangen und geboren werden kann. So. Und weil dem so ist, muss man natürlich sagen, dass an ihr die Gnade sich schon total entfaltet hat, bevor sie überhaupt geboren wird. Und das heißt, in dem Moment, wo der Engel kommt, hat die Gnade, nämlich immer frei zu sein und zu allem Guten Ja sagen zu können, schon sich ganz ausgewirkt. Und insofern ist Ihre Frage berechtigt. Und das ist eben jetzt die Frage der Theologen. Hatte Maria die gleiche Freiheit, die die Eva vor der Sünde hatte?
Ja, die war ja, ja, schöner, genau, das ist das
Pendant. Das ist wirklich die Frage, weil es gibt so einen, das muss ich jetzt leider auf Latein sagen und dann können wir es ausdröseln.
Ja.
Also Adam und Eva, sagen die Gnadentheologen, waren in dem Stand, wo sie sagen konnten, posse non peccare. Also es wäre möglich gewesen für Adam und Eva nicht zu sündigen, posse non peccare. Ja. Nach dem Sündenfall, non posse non peccare. Also nach dem Sündenfall ist es unmöglich, nicht mehr zu sündigen. Wenn wir einst im Himmel sind, dann wird gelten, non posse peccare. Also wenn wir dann ganz erlöst sind, dann können wir nicht mehr sündigen. Dann ist unsere Freiheit ein für alle Mal so gefestigt, dass wir nur noch dass wir nur noch das Gute können wollen.
Ja.
Also
und das wiederum. So, und
die Frage ist jetzt: Ist Maria als Vorerlöste schon in dem
himmlischen Stand?
Non posse peccare, genau, in der Unmöglichkeit zu sündigen?
Ja.
Oder ist sie in dem Status der Eva, dass sie genauso wie Eva auch hätte Nein sagen können oder sich von der Schlange verführen können? Und das ist nicht entschieden unter den Theologen. Ich muss zugeben, ich tendiere dazu zu denken, wenn sie die absolut Vorerlöste ist und die ganze Erlösungsgnade sich in ihr voll entfaltet hat, dann muss sie eigentlich in dem Zustand gewesen sein, in dem auch Jesus war, nämlich non posse peccare. Also sie kann gar nicht sündigen. Und wenn ich nicht sündigen kann, dann kann ich nicht Nein, dann kann ich nichts Schlechtes wollen. Aber dann bleibt immer noch die Frage, ob sie, weil sonst wäre es ja nicht frei gewesen. Es gibt ja Dinge, zu denen kann man nach Nein sagen, ohne dass es eine Sünde wäre. Ja, also dass Maria gesagt hätte, Also, lieber Engel,
nee, ich liebe Gott, jetzt.
Aber das ist irgendwie
in einem Jahr. In einem Jahr vielleicht.
Ja, oder ja. So im Hinblick auf das Kreuz, also.
Ja, und diese Frage ist katholischerseits nicht festgelegt?
Also zumindest was ich im Studium gelernt habe, ist es, gibt es Theologen, ja, weil das dann tatsächlich nochmal die Frage ist, wie sich ihre unbefleckte Fleckheit wirkt. Aber zumindest habe ich im Studium gelernt, dass es nicht entschieden ist, ob Maria im Stamm sozusagen im Zustand der Eva ist, dass sie hätte sündigen können. Aber eben das Heroische an ihr ist, dass sie dann ihr ganzes Leben lang nicht sündigt.
Ja.
Oder ob sie so wie Jesus Christus eben, und ich tendiere zu Letzterem, weil sonst hätte sich die Erlösungsgnade, sonst wüsste ich nicht, was es, na gut, also ich bin kein Gnadentheologe, aber
ja, das Interessante ist aber, also ganz viele werden sich jetzt fragen, so ein Klein-Klein, also so eine, das ist ja nicht mal eine Detailfrage, das ist ja fast schon, das grenzt ja an absurde, sozusagen, das ist ja absurd zu überlegen, was hätte Eva auch nicht machen können und was heißt das für die Mutter von Jesus? Um nochmal deutlich zu machen, was für eine Tragweite diese Fragen haben, es gibt im Hinblick auf genau diese Fragen sozusagen, in welchem Stand waren Adam und Eva? Was konnten Adam und Eva? Was ist der Zustand des Menschen im Paradies? Rückschlüsse darauf, was Gott selber und was Gottes Handeln ist. Aus diesen Fragestellungen zu Eva und Adam entstehen theologische Fragestellungen im Hinblick auf die Gottes- und die Trinitätslehre, nämlich die man unter der oder sozusagen die man nennt die Frage nach infra- oder supralapsarischer Theologie. Also verstehen wir das Handeln Gottes auf dem Hintergrund des Falls des Menschen oder sozusagen verstehen wir das Handeln Gottes auf dem Hintergrund seiner absoluten Allmacht und Freiheit ganz unabhängig, ob es den Fall gab oder nicht. Also heißt, inwiefern reden wir von Freiheit Gottes gegenüber dem Menschen beziehungsweise von Freiheit des Menschen gegenüber Gott und was bedeutet das für das Handeln Gottes und für die Art und Weise, wie er ist, also sozusagen wie er existiert, wie er aussieht, wie die Seinsweisen Gottes untereinander zusammenhängen und so weiter. Also was ich nur sagen will ist, ganz viele Dinge scheinen am Anfang total abgefahren und überhaupt nichts mit unserem Glauben und mit sozusagen kirchlichen Leben und unserer Alltagsfrömmigkeit zu tun zu haben. Sie haben aber am Ende eine zentrale Bedeutung für die Frage, wer Gott ist und für die Frage, was die gute Botschaft ist. Mhm. Also die Frage, warum gab es das Kreuz und wie ist es zum Kreuz gekommen? Mhm. Und mir ist das immer nur wichtig, nochmal da hinzuzufügen, damit die Leute nicht den Eindruck, also die Hörerinnen und Hörer nicht den Eindruck haben, dass es reiner akademischer Elfenbeinturm, sondern das hat etwas, also so am Ende ja, ist das wieder eine Heilsfrage.
Genau, und deswegen ist finde ich, die Mariologie so spannend und bedeutet uns Katholiken so viel, weil wir an ihr sehen, was uns verheißen ist, wenn die Gnade sich letztlich ganz entfaltet. Deswegen würde ich jetzt auch noch mal korrigierend sagen, warum ich so sehr dazu neige zu sagen, Maria war in dem Zustand, nicht sündigen zu können, weil wir, das sagt die Kirche immer wieder, in ihr wie in einem Spiegel sehen, was unsere letzte Bestimmung ist. Also die ist ja jetzt nicht einfach nur irgendwie der Supermensch, der so ganz anders ist als der Rest von uns, wie so eine Halbgöttin da im Himmel oder so, ja, sondern im Gegenteil, sie ist ganz eine von uns, sie hat das gleiche gelitten wie wir und noch viel mehr, denn ein Mensch, der nie gesündigt hat, leidet unendlich viel mehr als uns, die wir harte Herzen haben und das ist nicht so wie Siegerehrung im Himmel, sie hat es halt gepackt, der Rest von uns nicht, sondern sie ist das Angeld, sie ist der Verheißung, der Spiegel all dessen, was die Gnade in uns bewirken möchte. Und wir sind ja, also das ist jetzt vielleicht zu katholisch, aber als ihre Kinder dürfen wir ja wissen, dass wir irgendwann so sein werden wie die Mutter. Und Eben, wir sehen in ihr hoffnungsvoll wie in einem Spiegel, es wird der Moment kommen, da ich so von der Gnade erlöst bin, dass ich überhaupt nicht mehr kämpfen muss, nicht was Böses zu sagen, jetzt in meinem Fall. Mhm. Oder eben, was man, es gibt, was, also all diese Versuchungen und Kämpfe, die wir ständig haben und worüber sie ja auch nächste Woche dann meditieren werden, dieser Weg durch die Wüste, immer wieder ist man in Versuchung, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen und sein eigenes Glück zu suchen und vor allen Dingen auch die Mitmenschen zu übergehen, nicht? Und lieber meine eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen, was kümmert mich der Mitmensch? Soll er doch selber gucken, wie er zurechtkommt und so, nicht?
Ja,
und
ja.
Irgendwann wird das alles nicht mehr sein. Kein Neid, keine Eifersucht, kein Streit. Wir werden uns gegenseitig lieben und bewundern und glücklich miteinander sein.
Ja, und es stellt sich nicht die Frage, was richtig und falsch ist. Also es stellt sich nicht die Frage, was ist jetzt meine Freiheit? Also der Theologe, der mich am stärksten geprägt hat und bei dem ich ganz viel gelernt habe und für den eben genau das eine zentrale Frage seines theologischen Arbeitens war, eben die Frage nach Gottes Freiheit, Allmacht und Unabhängigkeit, wo ganz viele seiner, also er ist ja Bruce McCormick ist ja reformierter Theologe und ganz viele von seinen Kollegen eben, dort spielt ja die Allmacht Gottes eine so große Rolle und eben ganz viele reformierte Kollegen von Bruce McCormick sagen, die Freiheit Gottes ist, dass er sich zu dem, zu egal was entscheiden kann. Gott kann, sozusagen Gott hat die absolute Wahlfreiheit. Und Bruce McCormick hält genau dagegen und sagt so, nein, die größte Freiheit ist das zu tun, was man tun will. Und sozusagen für Gott ist die größte Freiheit, das zu tun, was er tun will, nämlich die Welt mit sich zu versöhnen. Und das bedeutet, dass, und deswegen wiederhole ich das so, dass für Bruce McCormick eben heißt, die größte Freiheit Gottes, die Allmacht Gottes und das Wesen Gottes sehen wir dort, wo eben diese Entscheidung zu ihrem Höhepunkt gelangt, nämlich am Kreuz. Also dort, wo Gott ganz abhängig und ausgeliefert denen ist, für die er da sein will, dort sehen wir, wer Gott ist. Und deswegen ist das Kreuz eben nicht ein Moment, wo wir uns fragen, ist das noch Gott? Sondern es ist der Moment, wo wir mit Sicherheit sagen, das ist Gott. So wie in dem Moment, wo er stirbt, der römische Hauptmann sagt, seht, das ist Gottes Sohn gewesen. Und das spielt eine so entscheidende Rolle. Und das Beispiel, das schöne Beispiel, was er immer auch noch viel mehr aus dem Alltag als das von Ihnen genommen hat, war, dass er sagte, wenn Sie zu Walmart gehen und Sie stehen vor diesem Chipsregal und Sie sehen vor sich 300 verschiedene Chipsorten, sozusagen, wenn Sie sich darüber freuen, dass Sie jetzt zwischen 300 verschiedenen Chipsorten jetzt wählen können, das ist keine Freiheit. Das ist ein falsches Verständnis von Freiheit, sondern sich für das entscheiden zu können, für das man bestimmt ist oder für das man sich selber bestimmt, das ist Freiheit und für sozusagen natürlich für Gott in sich, aber dann natürlich vor allem, so wie Sie es am Beispiel von Maria gesagt haben, für uns Menschen. Die Freiheit von uns ist, dass wir uns für Gott entscheiden können und dass wir in dieser Entscheidung zu Gott in unserer Freiheit wachsen, bis wir das sehen, woran wir glauben, bis wir bei ihm sind und sich dann die Frage nicht mehr stellt, was muss ich jetzt eigentlich machen? Oder muss ich Angst haben, dass mein Nachbar mir nochmal was Böses tut, sondern alles das ist nicht mehr da. Also die alte Welt ist dann vergangen und das Meer ist nicht mehr, wie es in Offenbarung 21 heißt. Das, also ich glaube, dass es,
Also ein bisschen in der Gefahr, es führt nicht so ein Thema weg, aber würde Bruce McCormick dann, führt das letztlich bei ihm zu einer Apokatastasis-Lehre oder, also was heißt das Apokatastasis? Gott, der
Panton.
Stehe ich auf dem Schlauch.
Die Allerlösung.
Paulusbrief sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. So, Sie haben gesagt, Freiheit ist, dass ich das, was ich will, auch umsetzen kann. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Dem widerspricht aber sozusagen, dass Jesus ganz real von der Möglichkeit spricht, dass Menschen ewig verloren gehen, weil sie sich gegen Gott entscheiden. Also
Matthäus 25.
Voilà, achtet, ja. Also hat Bruce McCormicks Lehre von Gottes Freiheit einen Platz dafür, dass er die Freiheit des Menschen achtet, der sich gegen ihn entscheidet und sich für die ewige Verdammnis entscheidet?
Da bleibt Bruce McCormick ein Barthianer, der immer, also Karl Barth, der immer davon geredet hat, dass es einen eschatologischen Vorbehalt gibt. Also wir sollten uns dafür hüten, darüber zu reden oder sozusagen final zu entscheiden, was in der Ewigkeit passiert. Bruce McCormick macht, und da ist er sehr lutherisch, die reformierte Lehre, die, das kommt wieder von diesem Wunsch, die Allmacht Gottes, die Allwissenheit Gottes in keinster Art und Weise zu kompromittieren, sondern ganz stark zu machen. Diese reformierte Lehre hat ja die Vorstellung einer doppelten Prädestination. Also eine Prädestination einer Gruppe von Menschen zum Heil und einer Gruppe Menschen zum Verstoßensein. Und sie sagen, die Entscheidung darüber liegt bei Gott selber, weil Gott kann ja nicht abhängig sein von Entscheidungen des Menschen in seinem Heilshandeln. Und da macht Bruce McCormick einen Schnitt und sagt in einer sehr lutherischen Form, Gottes Wunsch ist, dass alle Menschen versöhnt und erlöst werden. Und genau. Den Move, den er sozusagen dann mit Barth und über Barth hinaus macht, ist, dass er sagt, die doppelte Prädestination, also die Bestimmung Gottes zu Verwerfung und zu Erlösung, die findet ein und für allemal im Kreuz selber statt. Dort hat Gott sich selbst in alle Ewigkeit dazu bestimmt, die Verdammung auf sich selbst zu nehmen. Insofern ist es naheliegend, dass Bruce McCormick am Ende sehr stark macht, dass der Versöhnungswille Gottes allen gilt. Aber er sagt, es ist uns nicht möglich und sozusagen es ist nicht im Bereich der Theologie, etwas Finales darüber zu sagen, ob tatsächlich eine Gruppe Menschen endgültig und für immer sich gegen Gott entscheiden können. Das ist, glaube ich, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig wiedergegeben habe. Und das liegt ja auch bei der lutherischen Theologie stark, wobei es da am Ende bei den Reformatoren selbstverständlich die Vorstellung oder sozusagen die theologische Lehre davon gibt, dass Menschen sich gegen Gott und das heißt auch ewig gegen Gott entscheiden können. Ja. Fraglos, fraglos.
Also darf ich vielleicht jetzt, ich habe mir ein bisschen Sorge, dass die Katholiken verwirrt zurückbleiben.
Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht.
Sagen, was einfach eine ganz schlichte katholische Position dazu ist. Also diese sogenannte doppelte Prädestination, von der Sie da gesprochen haben, die ja für, wenn Sie von den Reformierten sprechen, das kommt von Calvin, oder?
Genau, also die Reformierten sind die Schweizer und schottischen Reformatoren im Gegensatz zu den lutherischen. Und die Reformierten und Lutherischen, das sind die reformatorischen Kirchen. Es gibt manchmal die Verwirrung, was Reformierte sein sollen. Das ist der Schweizer Teil der Reformation.
Ja, also das ist für den meisten Katholiken jetzt nicht so im Detail bekannt. Und was die meisten jetzt nur sonntäglichen, also der Durchschnittskatholik hat sich nie mit dem Thema der Prädestination beschäftigt, beziehungsweise der doppelten Prädestination. Und Calvin sagt eben, es gebe Menschen, die von Gott dazu bestimmt sind, gerettet zu werden und andere, die von Gott bestimmt sind, verloren zu gehen. Das kommt, glaube ich, aus dem Paulusbrief, wo der Paulus sagt, es gibt solche Gefäße, die für Heiliges gemacht sind und es gibt Gefäße, die für Dreckiges gemacht sind. Und dann kommt daher irgendwie die Idee, dass Gott und eben aus all den Gründen, die Sie gerade erwähnt haben, also das ist das Thema der Prädestination. Gibt es Menschen, die von Gott dazu bestimmt sind, in die Hölle zu kommen? Und das muss man, das sagt die katholische Kirche ganz eindeutig schon seit Augustinus, nein. Denn Gott ist die Liebe, Gott hat die Welt aus Liebe geschaffen mit der Destination für jeden einzelnen Menschen auf ewig bei ihm glücklich zu sein. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. An diesem Pauluswort führt kein Weg vorbei. Also Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und die Wahrheit ist sein Sohn. Also Gott will unser Heil und nichts anderes. Gott hat gar keine Freude daran, dass irgendjemand verloren geht.
Und in dieser, augustinischen Tradition steht der Augustinermönch Martin Luther. Also ja, genau wunderbar. Das ist das Entscheidende seiner Theologie, dieser Versöhnungswillen Gottes in Jesus Christus.
Genau. Und darüber hinaus aber sagen wir halt, das, was ich vorhin versucht habe zu formulieren, mit der Freiheit, das Größte an der Freiheit ist, dass sie Freiheit schaffen kann. Ja. Und die wahre Freiheit kann sich selbst vor der Freiheit eines anderen begrenzen. Also in seiner Liebe nimmt Gott meinen Willen, sich gegen ihn zu entscheiden, mehr ernst als seine eigene Sehnsucht, mich zu retten. Denn das wäre ja auch für den, der nicht bei Gott sein will, gar kein Geschenk, wenn er dann trotzdem in den Himmel aufgenommen wird. Ja. Und insofern eben, nur dass jetzt hier kein Missverständnis entsteht, diese sogenannte doppelte Prädestination ist weder eine lutherische noch eine katholische Haltung. Keine Sorge, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern Gott will, dass alle gerettet werden und tut alles bis zum letzten Atemzug des Menschen, um sein Herz dazu zu bewegen, die Gnade der Erlösung anzunehmen.
Und vielleicht, also fantastisch, und ich glaube, wenn ich jetzt noch 2 Minuten haben darf, dann ist, glaube ich, der Unterschied zum Lutherischen deutlich, und ich glaube, das wäre ein Gewinn für die Hörerinnen und Hörer. Das, was Splett sagt, was wir am Anfang des Podcasts gehört haben, Freiheit kann Freiheit schaffen, auf sozusagen nur die Freiheit Gottes kann die Freiheit des Menschen schaffen, und wir sehen, die Freiheit Gottes hat die Freiheit des Menschen geschaffen. Das sagt der katholische Dogmatiker Splett zusammen mit der katholischen Tradition. Und die lutherische Tradition sagt hier etwas anderes, und damit kommen wir zum Schluss, nur dass vielleicht dieser Kreis sich geschlossen hat. Die lutherische Tradition kommt von einem berühmten Buch Martin Luthers her, nämlich der Freiheit eines Christenmenschen, wo er so deutlich macht, vielleicht können wir in der nächsten Folge dann weiter drüber reden, dass es in den Dingen des Glaubens, also in der Frage, kann ich auch nicht Sünder sein, am Ende für den Menschen nicht die absolute Freiheit gibt, sondern der Mensch ist immer Sünder und er ist gleichzeitig durch das Blut Christi gerecht. Aber er bleibt immer simul justus et peccator.
Okay, stimmen wir natürlich gar nicht überein, und da müssen wir das nächste Mal weitermachen.
Sie müssen jetzt zum Einkehrtag. Ich danke Ihnen von Herzen für das schöne Gespräch. Sie müssen unbedingt den Laptop oder sozusagen den Computer offen lassen, damit alles hochlädt. Oh, ja. Vielen, vielen, vielen Dank allen, die zugehört haben. Heute war es wieder so detailreich und intensiv, aber ich glaube, wir haben zumindest den Sack halbwegs zugebunden. Herzlichen Dank, alles Gute und Gottes Segen allen Hörerinnen und Hörern. Und bis bald.
Bis bald, Gottes Segen. Thank you.